Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Wochen bis zur Bundestagswahl, die fliegen dahin und so langsam nimmt der Wahlkampf auch an Fahrt auf. Sie werden es sicherlich gemerkt haben, in den Städten hängen die Plakate der Parteien und im Fernsehen präsentieren sich die Spitzenkandidaten. Es wird viel geredet, aber wirklich hintergründig ist das eher selten. Wir von Detektor FM möchten uns da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Deshalb sind wir Medienpartner der Veranstaltungsreihe Berliner Reden zur Integrationspolitik. Kurz vor der Wahl nehmen sich hier 4 Spitzenpolitiker die Zeit, um ihre Ideen für eine zukunftsorientierte Einwanderungsgesellschaft zu erklären. Veranstaltet wird die Vortragsreihe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Nachdem Cem Özdemir Ende Juli den Auftakt gemacht hat, geht es jetzt weiter mit dem Spitzenkandidaten der SPD, Martin Schulz.
Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kaschuba, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Fratscher, sehr geehrte Frau Schumann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit Ihrer Reihe Reden, Berliner Reden zur Integrationspolitik, hier in diesem Institut, wo Sie einen Raum geschaffen haben, wo führende Vertreter der politischen Parteien der Bundesrepublik Deutschland ihre Vorstellungen zum Thema vortragen können und wo Sie einen Raum geschaffen haben, wo dieses wichtige Thema vom Grundsatz her diskutiert werden kann. Ich habe gerade von Ihnen gehört, Herr Kaschuba, dass alle wichtigen Kandidatinnen und Kandidaten oder Führerinnen und Führer der politischen Parteien dieses Landes eingeladen worden sind und zugesagt haben. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Parteivorsitzende der CDU und Bundeskanzler Peter Altmaier zu Ihnen reden wird. Deutschland ist ein Land der Vielfalt. Migration ist ein selbstverständlicher Begleiter unserer Geschichte. Wenn wir das 19. und 20. Jahrhundert in der Geschichte unseres Landes anschauen, gibt es zahlreiche Beispiele. Die polnische Einwanderung im Ruhrgebiet zum Beispiel. Die russische Diaspora, der nach der Oktoberrevolution nach Deutschland kam. Die Vertriebenen, es waren 17 Millionen, die in der alten Bundesrepublik integriert werden mussten. Sicher leicht, kulturell, extrem schwierig sozial. Die sogenannten Gastarbeiter, die Geflüchteten in den 1980er Jahren, in den 1990er Jahren aus unterschiedlichen Regionen, die zu uns gekommen sind, von denen viele bei uns geblieben sind, die Spätaussiedler, die europäischen Arbeitsmigranten oder eben auch die aktuell Geflüchteten in den schwierigen Situationen, insbesondere die Menschen, die aus Syrien zu uns gekommen sind. Wir sind, meine Damen und Herren, eine Einwanderungsgesellschaft. Wir sind ein Einwanderungsland. Und es können noch so viele konservative Politiker das negieren. Man kann die Realität nicht wegreden. Die Realität ist, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Dieses Wegschwurbeln wollen dieser Realität führt aber dazu, dass diese konservativen Politiker immer noch davon sprechen, von uns und von denen. Und dieses Reden von wir und die da, dieses Reden von uns und von denen, verhindert eine moderne Gesellschaftspolitik. Ich will aber eine moderne Gesellschaftspolitik in diesem Land, denn wir brauchen sie für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich möchte das anpacken. Deshalb danke ich Ihnen, dass ich die Gelegenheit habe, heute meine Vorstellungen und die Vorstellungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu diesem Thema hier bei Ihnen vorzustellen und mit Ihnen zu diskutieren. Sie betiteln Ihre Veranstaltung mit Berliner Integrationsrede. Unter dem Begriff der Integration werden häufig alle Menschen mit Einwanderungsgeschichte in einen Topf geworfen. Egal, ob sie über Generationen hier leben oder ob sie erst gerade zu uns gekommen sind. Sie werden in einen Sack gesteckt. Ich halte das für einen fatalen Fehler. Ich kann bei Menschen, die erst kurze Zeit bei uns sind, sicher über Integration reden. Aber für viele Menschen, die dieses Land hier mit aufgebaut haben, die über Generationen, mittlerweile über Generationen hinweg unsere Nachbarn sind, unsere Freunde, unsere Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, die Teile unserer Familie geworden sind, bei denen müssen wir nicht über Integration reden, bei denen müssen wir über bessere Chancen, über mehr Beteiligung, über den Abbau der Diskriminierung, also über Teilhabe und Teilhabegerechtigkeit in diesem Lande reden. Im politischen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland muss unterschieden werden zwischen den Begriffen der Integration und der Teilhabe. Selbst Menschen, die hier geboren sind und einen offensichtlichen Migrationshintergrund haben, müssen heute nach Jahrzehnten, nach mehreren Generationen, in denen ihre Familien in diesem Land leben und arbeiten, dieses Land mitgestalten, Benachteiligungen in Kauf nehmen, die unsäglich sind. Menschen mit arabisch oder türkisch klingenden Namen haben nachgewiesenermaßen größere Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche oder in Bewerbungsverfahren. Frauen mit Kopftüchern haben im Berufsleben schlechtere Chancen. Die soziale Herkunft entscheidet immer noch über den schulischen Erfolg. Ich will diese Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen. Es ist Zeit zu handeln, denn die Bundesrepublik Deutschland, unser Land, Deutschland kann mehr. Es kann sogar viel mehr. Ich möchte für ein Deutschland arbeiten mit meiner Partei, in dem die Herkunft kein Schicksal mehr ist und die Herkunft nicht über die Zukunft entscheidet. Ich setze mich für ein Deutschland ein, in dem die Menschen in guter Nachbarschaft respektvoll und sicher miteinander leben. Ich will ein Deutschland, in dem die Gleichberechtigung von Männern und Frauen selbstverständlich ist. So selbstverständlich wie die unterschiedlichen Lebensmodelle, für die sich Partnerinnen und Partner entscheiden. Ich sehe ein Deutschland vor mir mit einer offenen Gesellschaft. Ein Deutschland, das weiß, dass es von der Vielfalt profitiert. Das moderne, das europäische Deutschland. Ich finde, wir sollten uns trauen, optimistisch nach vorne zu blicken. Die Debatte um Integration und Teilhabe ist in unserem Land, ja, das muss man sagen, seit 2 Jahren einem Stresstest unterworfen. Die Herausforderungen, die für unsere öffentlichen Strukturen durch die hohe Zahl von Schutzsuchenden entstanden ist, und das ist eine Herausforderung, wenn so viele Menschen kommen, die hat aber den Fokus in der Debatte ziemlich verrückt. Wir mussten uns um Unterbringung, um bürokratische Verfahren, um Sprachkurse für Geflüchtete kümmern. Ja, das muss man machen. Und wenn man sagt, wir schaffen das, da darf man auch nicht die anderen damit allein lassen, damit es dann am Ende gelingt. Dann muss man sich um diese Dinge auch kümmern, damit man es schafft. Aber das darf den Blick nicht dafür verstellen, dass es Zeit ist, dass wir uns um eine echte Teilhabepolitik bemühen. Es ist Zeit in unserem Land für mehr Gerechtigkeit. Und Sie haben darauf hingewiesen, Herr Kaschuba, ja, mich treiben dabei die Erfahrungen um, die ich persönlich in meinem Leben gemacht habe. In der Nachbarschaft, in der ich mit meiner Familie in Würselen lebe, leben viele Menschen mit türkischem, mit italienischem, mit spanischem, mit griechischem, mit ex-jugoslawischem Hintergrund. Das sind meine Nachbarn. Mit denen bin ich zusammen zur Schule gegangen. Mit denen bin ich aufgewachsen. Ich war der Bürgermeister einer Bergbaustadt, in der Jahrhunderte der Steinkohlenbergbau umging. Früher haben wir dort als Kinder aller Familien gemeinsam Fußball gespielt oder Völkerball. Und die Väter haben gemeinsam unter Tage gearbeitet. Und unter Tage mussten die Männer sich aufeinander verlassen können. Die haben sich gegenseitig ihr Leben anvertraut. Bei denen spielt es keine Rolle, wo der Kumpel, der Kollege geboren war oder welche Sprache der gesprochen hat. Es gab bei uns das Sprichwort, vor der Kohle sind alle schwarz. Und viele dieser Kumpel waren Gewerkschaftsmitglieder. Sie haben gemeinsam gekämpft. Die haben gemeinsam gestreikt für die Arbeitnehmerrechte, für Arbeitssicherheit, für die 35-Stunden-Woche. Die sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen Sie unterlagen keiner räumlichen, keiner sozialen Trennung. Ja, es gab Sprachbarrieren, jawohl, aber die wurden spätestens von den Töchtern und den Söhnen, die ja gemeinsam zur Schule gingen, überwunden. Und in dieser Gemeinschaft, meine Damen und Herren, wurde jeder geachtet, unabhängig von seiner Herkunft, auch unabhängig von seiner Religion. Da ist eine Gemeinschaft entstanden, für die der Ruf des Imam zum Freitagsgebet, zu dem viele der ehemaligen Bergleute heute freitags in die Moschee gehen. Das ist eine Gemeinschaft entstanden, für die der Ruf des Imam vom Gotteshaus dieses Teils unserer Gemeinschaft zum Alltag gehört. Ich erinnere mich, wie eines Tages eine Nachbarin zu uns kam, als freitags der Ruf des Imam bei uns ausblieb. Und die ganz bestürzt die Frage stellte, ist in der Moschee alles in Ordnung? Ich erinnere mich auch, wie die Bergarbeiter, die in der Regel in der SPD und in der EG Bergbau waren, uns Jungsozialisten sagten, hört mal, ihr könnt doch ganz passabel Deutsch reden, warum helft ihr eigentlich nicht den Kindern unserer Kumpels? Könnt ihr denen nicht ein bisschen Nachhilfeunterricht geben? Nur mittlerweile ist es nicht mehr mit einem bisschen Nachhilfeunterricht getan. Und dieser Nachhilfeunterricht basierte auf dem, was wir heute ehrenamtliches Engagement nennen. Aber das reicht nicht. Wir brauchen heute angesichts der veränderten Strukturen und angesichts der Tatsache, dass die Solidarität, die bei der ersten Generation noch vorhanden war, von Generation zu Generation ein Stückchen abnahm, eine neue Offensive. Und diese Offensive muss eine Bildungsoffensive sein. Wir brauchen eine Bildungsoffensive, die es allen Kindern ermöglicht, zu gleichberechtigten Chancen in unsere Gesellschaft zu kommen. Eine Bildungsoffensive, die allen Kindern gleichermaßen und gleichberechtigt zugutekommt. Die aber auch ermöglicht, dass Kinder mit Einwanderungsgeschichte genauso an das Aufstiegsversprechen glauben können, wie es alle anderen Kinder auch tun und wie es die Eltern aller anderen für ihre Kinder auch erhoffen. Das ist der Grund, warum ich als Bundeskanzler für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen sorgen will. Bildungsabschlüsse sollen bundesweit gleich viel wert sein und die Gebäude modern und gut in Schuss, damit Kinder in unserem Land endlich gleiche Chancen haben, schlagen wir in unserem Regierungsprogramm eine Reihe von Punkten vor. Wir wollen die Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Uni und bis zum Meisterbrief. Wir wollen eine Garantie auf einen Ganztagsschulplatz. Es fehlen, und das muss kurzfristig angepackt werden, 1 Million Ganztagsschulplätze. Wir wollen die Zuständigkeiten von Jugendhilfe und Jobcenter so bündeln, dass uns Jugendliche nicht wegen mangelnder Kooperation von Ämtern und Behörden verloren gehen. In einigen Bundesländern läuft das schon ganz erfolgreich über die Jugendberufsagenturen. Wir wollen die berufliche Bildung stärken und wir wollen in der beruflichen Bildung mehr Durchlässigkeit schaffen. Mit einem Meister soll man auch zukünftig zu einem Masterstudium kommen können. Wir erleben gerade, dass für viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge die Berufsschulen eine ganz wichtige Brückenfunktion in unsere Gesellschaft hinein haben. Eine Brückenfunktion für den Spracherwerb genauso wie für erste praktische Erfahrungen. Ich will deshalb verhindern, dass das Ende der Schulpflicht bei uns dazu führt, dass Jugendliche keine Chance mehr haben, weil die Schule zu Ende ist und weil sie die Schule nicht weiter besuchen können. In der Vorbereitung dieser Rede, meine Damen und Herren, habe ich für diese Frage, was ist eigentlich, wenn Schülerinnen und Schüler nicht mehr zur Schule gehen können und die Brückenfunktion fehlt? Was gibt es da für Voraussetzungen, denen zu helfen? Regelungen in den 16 Ländern und auf Bundesebene gefunden, die können Sie nur mit dem Begriff Hanebüchen umschreiben. Warum lege ich so viel Wert genau auf diesen Punkt? weil gerade viele junge Männer und Frauen und Jugendliche aus der Einwanderungsgesellschaft und noch mehr von den Flüchtlingen genau von diesem Problem in gravierender Weise betroffen sind. Deshalb, wir müssen Handhabungen, die zulasten genau dieser Gruppe gehen, ersetzen durch ein Management der Chancen, in dem unsere Schulen offen bleiben und die Integration in unsere Gesellschaft über die Anbindung an Bildung, insbesondere bei jungen Flüchtlingen, erhalten bleibt. Und übrigens auch an den Universitäten muss sich was tun. Immer noch sind Studierende mit Einwanderungsgeschichte unterdurchschnittlich an unseren Universitäten vertreten, weil jeder Dritte von ihnen sein Studium nicht selbst finanzieren kann. Also nicht nur die familiär bedingten Barrieren, nicht nur die sprachlich bedingten Barrieren, am Ende auch finanzielle Barrieren. Einer der Gründe, warum es auf ein starkes BAföG ankommt, gerade in diesem Bereich. Ich will deshalb beim BAföG nachlegen und ich setze mich dafür ein, dass jeder, der in Deutschland erfolgreich ein Studium abgeschlossen hat, danach dann auch einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten soll, wenn derjenige oder diejenige bei uns bleiben möchte. Wenn aber, meine Damen und Herren, Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen oder Grün-Schwarz in Baden-Württemberg Studiengebühren für Ausländer an unsere Hochschulen, an unseren Hochschulen einführt, eine der ersten Amtshandlungen der neuen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, angeführt von einem ehemaligen, sich selbst so nennenden Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen, Herrn Laschet, eine der ersten Amtshandlungen dieser Regierung ist die Einführung von Studiengebühren für ausländische Studierende. Ich nenne das eine Intelligenzmaut, die jetzt in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden ist. Wer schlau ist, muss bei uns bezahlen. Diese Leute haben die Einwanderungsgesellschaft null verstanden. Was da gemacht wird, meine Damen und Herren, ist nicht nur kontraproduktiv, es ist eigentlich völlig unakzeptabel und das wird es mit der SPD nicht geben. Das wird es deshalb in uns nicht geben, weil wir in unserer 150-jährigen Geschichte den Menschen den Zugang zu Bildung geebnet haben, eben unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrer Religion, unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrem Namen. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern, dass wir jedes Kind, jeden Jugendlichen, jeden jungen Mann, jede junge Frau gleichermaßen teilhaben lassen an unserer Gesellschaft, an den Bildungschancen, an den Aufstiegschancen in unserem Land. Das gilt übrigens nicht nur für die Universitäten, nicht nur für die Gymnasien, nicht nur für die Grundschulen, es gilt in besonderer Weise auch dafür, dass wir uns um die sogenannten Brennpunktschulen kümmern. Es gilt für alle Schulen. Und ich will an der Stelle eins sagen, ich werde dann immer gefragt, wie wir das alles finanzieren wollen. Weil das ist ja die erste Frage, die einem entgegenschallt, wenn man über Gleichberechtigung in diesem Lande redet, über gleiche Bildungschancen, über gleiche Aufstiegschancen, wie wollt ihr das eigentlich alles finanzieren? In einem Land, in dem es bei Bund, Ländern und Gemeinden fast 50 Milliarden Überschüsse gibt, kann man eine Priorisierung vornehmen? Ihre leider nicht beim nächsten Mal hier anwesende CDU-Vorsitzende hat sich gestern entschieden für das sogenannte 2%-Ziel. 20 bis 30 Milliarden Euro jährlich mehr für die Rüstung auszugeben, um der Aufrüstungslogik von Donald Trump und seiner Forderung an die NATO zu folgen. Dafür stehe ich jedenfalls nicht zur Verfügung. Ich bin dafür, dass wir dieses Geld in die Teilhabegesellschaft unseres Landes stecken. Und neben der Bildung, meine Damen und Herren, ist Arbeit ein zentrales Feld. Ein zentrales Feld für die Integration, für die Teilhabe und für die Chancengleichheit. Die umfangreichen Maßnahmen, die in unserem Programm für gute Arbeit stehen, kann ich ja nicht alle nennen. Aber wichtig ist mir zu betonen, dass wir diejenigen im Blick haben, die gerade nicht die größte Lobby in unserem Land besitzen. Wenn prekäre Beschäftigung zunimmt oder wenn wir durch die Digitalisierung neue Arbeitsformen bekommen, muss klar sein, auch in diesem Bereich müssen wir Regeln setzen. Es trifft nämlich die Schwachen in der Gesellschaft, die sich nicht wehren können, wenn Mindestlöhne umgangen werden, wenn Leiharbeit ausgenutzt wird oder Scheinselbstständige beschäftigt werden. Klare Regeln gegen Missbrauch sind das eine und die Eröffnung von Chancen für diejenigen, die wenig Geld haben, sind das andere. Das ist einer der Gründe, warum wir uns für ein sogenanntes Chancenkonto einsetzen. Ein Chancenkonto soll jedem und jeder mit Eintritt in das Berufsleben zur Verfügung gestellt werden. Das Geld, das auf diesem Konto ist, kann genutzt werden, um Weiterbildung zu finanzieren, eine Umschulung zu finanzieren oder auch um eine Gründungsidee umzusetzen. Das, meine Damen und Herren, ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil der Zugriff auf ein solches Chancenkonto, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von der Religion, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, individuell bezogen auf denjenigen oder diejenigen geschaffen wird, die dieses Konto zum Erreichen von Chancengleichheit in Anspruch nehmen will. So kann man ein Stück mehr Gerechtigkeit in der Teilhabegesellschaft, ein Stück mehr an gleichberechtigtem Zugang zu dieser Gesellschaft ermöglichen. Ich habe diese Beispiele aus dem Bereich von Bildung und Arbeit genannt, meine Damen und Herren, weil ich zeigen will, und deshalb lege ich bei dem Chancenkonto so viel Wert darauf, dass wir als Sozialdemokratische Partei die Gesellschaft eben nicht in kleinen Portionen im Blick haben, sondern als Ganzes. Unsere Teilhabepolitik richtet sich eben nicht an 18,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, sondern sie richtet sich an 82 Millionen Menschen in unserem Land. Wenn wir die Chancen für alle erhöhen, kommt das eben auch der Einwanderungsgesellschaft als Ganzes zugute. Aber abseits gleicher Chancen für alle müssen wir auch institutionell für mehr Gerechtigkeit in der Einwanderungsgesellschaft sorgen. Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte sind bislang unterrepräsentiert in öffentlichen Institutionen. Das müssen wir dringend ändern. Wir wollen, dass der öffentliche Dienst ein Spiegelbild unserer Gesellschaft wird. Und das muss übrigens auch für die Polizei, für die Justiz, für die Ministerien und in ganz starkem Maße für die Bildungseinrichtungen gelten. Und was unsere Bundesregierung betrifft, so sage ich das hier ganz klar, eine Sonderbeauftragte im Kanzleramt reicht nicht. Die Zuständigkeiten für Migration, schönen Dank. Die Zuständigkeiten für Migration und Integration in der Bundesregierung sind heute auf viel zu viele Ministerien verteilt. Wir wollen diese Zuständigkeiten ministeriell bündeln und künftig an ein starkes Fachministerium andocken. Das kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sein, kann auch das Familienministerium sein. In jedem Fall ein Ministerium, das diesem wichtigen Zukunftsthema deutlich mehr Gewicht und Bedeutung garantiert, als das heute der Fall ist. Ein Ministerium, das über die entsprechenden Mittel verfügt, die zur Verfügung gestellt werden müssen, um dieser wichtigen Zukunftsaufgabe gerecht zu werden. Ein Ministerium, in dem eine Integrationsdebatte zu mehr Zusammenhalt und nicht zu mehr Spaltung führt. Und das ist der Grund, warum das Bundesinnenministerium dafür nicht in Betracht kommt. Ich halte es für einen fatalen Fehler, wie derzeit die Integration- und Teilhabepolitik, die Integrations- und Teilhabedebatten mit der Sicherheitspolitik vermischt werden. Hier führt die CDU und die CSU Wahlkampf zu Lasten unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich erinnere daran, wie der Bundesinnenminister de Maizière in der Debatte um Islamisten oder türkischstämmige Erdogan-Anhänger das Thema der Mehrstaatigkeit hochkochte. Damit macht Herr de Maizière als zuständiger Fachminister die Integrationsdebatte zu einer Sicherheitsdebatte und lädt sie damit ideologisch auf. Ich finde, das ist gefährlich. Integration und Teilhabe sind gesellschaftspolitische Themen und keine Frage der inneren Sicherheit. Ich frage mich sowieso manchmal, ob Herr de Maizière, der eigentlich von seinem Namen her wahrscheinlich der Nachfahre von eingewanderten Hugenotten sein müsste und der immer so viel Wert auf seine preußische Disziplin legt und uns seine Leitkultur vorträgt, mal öfter daran denken sollte, dass zum Preußentum auch gehört, dass die Hugenotten nach Preußen kamen, weil der preußische König der Auffassung war, dass in seinem Land jeder nach seiner Fasson selig werden könne. Deutschland, meine Damen und Herren, ist ein buntes, ein tolerantes Haus mit einer klaren Hausordnung. Diesen tollen Satz hat mir vorgestern bei der RTL-Wahlarena ein Bürger mit auf den Weg gegeben. Ich habe ihn gefragt, ob ich das verwenden dürfte. Deshalb verwende ich es hier, hat es mir genehmigt. Deutschland ist ein buntes, ein tolerantes Haus mit einer klaren Hausordnung. Er hat mich gefragt, wollen Sie der Hausmeister werden und die jetzige Hausmeisterin ablösen? Ja, habe ich gesagt, jawohl. Die Hausordnung, die in diesem Hause existiert, meine Damen und Herren, ist das Grundgesetz. Und jeder, der in diesem Haus wohnt, hat Respekt verdient. Wir dürfen niemanden, der in diesem Hause lebt, unter Generalverdacht stellen. Das ist der entscheidende Punkt. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das Grundgesetz definiert unsere gemeinsamen Pflichten und unsere gemeinsamen Rechte. Daran muss sich jedes Mitglied unserer Gesellschaft, jeder Bewohner und jede Bewohnerin dieses Hauses orientieren. Dazu gehört der Respekt der Meinungsfreiheit, dazu gehört die Gleichstellung von Mann und Frau, dazu gehört an allererster Stelle das Grundprinzip der Würde eines jeden einzelnen Menschen, die der Staat zu garantieren und zu schützen hat. Dazu gehört auch die Religionsfreiheit. Und wir als Sozialdemokratische Partei Deutschlands haben eine klare Botschaft. Für all diejenigen, die in diesem Haus, die in unserem Lande leben, gilt für uns Sozialdemokraten die Botschaft an die: Wir bestehen auf unsere Werteordnung. Natürlich müssen wir unsere Gesellschaft schützen. Wir müssen die Gesellschaft, die auf dieser Werteordnung aufgebaut ist, schützen. Wir müssen sie aber nicht schützen vor Menschen mit Migrationshintergrund, sondern vor Feinden aller Art. Sondern vor Feinden aller Art, die unsere Gesellschaft, unsere offene Gesellschaft angreifen. Wenn es eine Linie gibt zwischen wir und ihr, zwischen uns und denen, dann ist es die Linie, die uns, die unsere Einwanderungsgesellschaft von den Feinden der Demokratie trennt. Egal, welche Motive die Feinde der Demokratie vorgeben. Wir werden diese Demokratiefeinde bekämpfen. Dazu brauchen wir eine bürgernahe Polizei und eine leistungsfähige Justiz. Das ist einer der Gründe, warum wir 15.000 neue Stellen bei der Polizei einrichten wollen und warum wir die Justiz stärken wollen. Nur neben der konsequenten Strafverfolgung, die wir zwingend brauchen, werden und müssen wir die Strukturen der Präventionsarbeit langfristig und nachhaltig stärken. Wenn ich sage nachhaltig stärken, meine Damen und Herren, meine ich, dass sich nicht alle Präventionsmaßnahmen von Projekt zu Projekt hangeln müssen, sondern dass wir Prävention als Daueraufgabe institutionell abgesichert und finanziert betrachten müssen. Wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Gegenstrategie gegenüber Gewalt bereiten Extremisten ist nämlich, und das ist eine Aufgabe der Prävention, genauso wie der Arbeit der Justiz eine der umfassenden, gegen Strategie innewohnende, zentrale Aufgabe ist die Deradikalisierung. Und die kann man nicht von Projekt zu Projekt betreiben. Da braucht man feste Strukturen bei der Prävention ebenso wie bei der Reintegration. Feinde der offenen Gesellschaft, meine Damen und Herren, sind für mich aber nicht nur die, die kriminell werden oder gewaltbereit sind oder sich irgendwie radikalisieren. Die Feinde der offenen Gesellschaft sind geschickt und sie operieren in meinen Augen in einer gefährlichen Art und Weise, auch in der Mitte unserer Gesellschaft. Es sind diese vermeintlichen kleinen Angriffe, die wir so im Alltag erleben und zwischenzeitlich in der Fülle, in der sie erfolgen, kaum noch zur Kenntnis nehmen. Wenn Kinder auf dem Schulhof wegen ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe zum Beispiel angepöbelt werden, weil sie das von zu Hause mitbringen auf den Schulhof. Wenn sich Politiker zum Beispiel dieser Partei, dieser rechtsextremistischen Partei, die jetzt zum Bundestag kandidiert, wenn die sich hinstellen und sich anmaßen zu bestimmen, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Wenn zum Beispiel so ein Spitzenkandidat dieser Partei zur Bundestagswahl wie dieser Herr Gauland sich herausnimmt zu sagen, in unserem Lande wolle niemand Jerome Boateng zum Nachbarn haben. Diese kleinen Angriffe, die ich erwähnt habe, wenn jemand, der Türkdogan heißt, wegen dieses Nachnamens keine Wohnung bekommt. Die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat auf diese Probleme eine ganz spezielle Antwort gegeben. Neben der Intelligenzmaut für nichtdeutsche Studentinnen und Studenten haben sie einen weiteren Antrag eingebracht und in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Sie wollen die Änderung ausländisch klingender Namen erleichtern. Wenn Hassan zu Hans wird, verschwindet nach dieser Logik die Diskriminierung. Mein Gott noch. Was für ein Hohn. Da ist unser sozialdemokratischer Weg ein anderer. Diese diskriminierenden Entwicklungen in unserer Gesellschaft sind die kleinen Grenzverschiebungen im Alltag. Es sind die kleinen Tabubrüche, die ich nicht tolerieren will. Wozu es führt, wenn rote Linien nicht gezogen werden. Wozu es führt, wenn führende Politiker eines Landes Ambivalenz an den Tag legen bei diesen kleinen Grenzverschiebungen. Wenn sie sich nicht eindeutig zur Werteordnung der demokratischen Verfassung ihres Landes bekennen. Was dann passiert, wenn diese Typen sich ermutigt fühlen? Das konnte man gerade in Charlottesville, in den Vereinigten Staaten von Amerika sehen. In der Demokratie darf es keinen Platz geben für die Feinde der Demokratie. Es gibt heute, meine Damen und Herren, in unserem Land viel zu viele Schlupflöcher für die Diskriminierung. Und deshalb müssen wir diese Schlupflöcher schließen. Wir werden das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz weiterentwickeln und wir werden die Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken. Der Staat, meine Damen und Herren, muss ein klares Zeichen setzen. Diskriminierung gehört nicht zu Deutschland. Und es muss ein klares Zeichen gesetzt werden, dass man dagegen vorgeht. Und ich will dieses Zeichen auch hier bei Ihnen heute nochmal klar setzen. Weil es so ist, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass eine Partei in den Deutschen Bundestag kommt, die einen Spitzenkandidaten hat, der tatsächlich einen Fußballweltmeister unseres Landes wegen seiner Hautfarbe, seien wir nochmal offen, diskriminiert. Für sich reklamiert zu sagen, einen solchen Mann wie Herrn Boateng wollen Deutsche nicht zum Nachbarn haben. In der ein Fraktionsvorsitzender in einem Landtag, meine Damen und Herren, das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas hier in der Mitte Berlins als ein Denkmal der Schande bezeichnet. Oder der davon spricht, dass wir eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur unseres Landes brauchen. finde ich, muss bei einer Berliner Integrationsrede eins gesagt werden. Diese Partei ist keine Alternative für Deutschland. Sie ist in meinen Augen eine Schande für unsere Nation. Und wir sind aufgerufen, dafür zu sorgen, dass alles, was wir erstreiten wollen in unserer Einwanderungsgesellschaft, nicht zerstört wird, indem solche Leute in unserem Lande das Sagen kriegen. Liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, all die Maßnahmen sind Ihnen hier im Saal, das sehe ich ja in Ihren Gesichtern, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen, mit dem Thema Integration und Teilhabe, genauso wichtig wie mir. Wenn wir mehr Zusammenhalt erreichen wollen, dann werden wir aber nicht nur den Verstand ansprechen müssen. Dann wird es darum gehen, dass wir die Herzen gewinnen. Wir müssen uns fragen, was schiefläuft in unserem Land, wenn junge Menschen hier geboren worden sind, in unseren Stadien einem Machthaber wie Herrn Erdogan zujubeln, oder was schiefgelaufen ist, wenn sie dem verführerischen, extremistischen Ideologien des Islamischen Staates erliegen. Das muss uns in Unruhe versetzen. Für mich ist einer der Gründe, dass es an klaren Identifikationsangeboten fehlt. Und ich möchte mich mit diesem Umstand nicht abfinden. Das ist der Grund, warum ich Ihnen sage, dass ich ein Kanzler aller Menschen in Deutschland sein will und sein werde. Ich mache keinen Unterschied, wie es die Unionsparteien tun, zwischen uns und denen oder zwischen Staatsbürgern und denjenigen, die den deutschen Pass nicht besitzen. Aber natürlich ist der deutsche Pass ein wichtiges Zeichen für die Menschen, die zu unserem Lande dazugehören möchten. Das erkenne ich an. Ich möchte daran erinnern, dass es nicht mal 20 Jahre her ist, dass meine Partei 1999 das Staatsangehörigkeitsprinzip nach dem Blute, das bis dahin galt, durch das Geburtsortsprinzip abgelöst hat. Seitdem können in Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern endlich Deutsche sein. Wir waren aber bei weitem nicht am Ziel und wir sind noch nicht ans Ziel gekommen, da die Union, die christlich-demokratische Union, uns damals mit einer unsäglichen Kampagne im Frühjahr 1999 gebremst hat. Ich war im Frühjahr 1999 im hessischen Landtagswahlkampf unterwegs und habe in der Innenstadt von Wiesbaden erlebt, wie an einem Stand der CDU ein Kandidat angesprochen wurde. Sie erinnern sich an die Doppelpass-Kampagne von Herrn Koch mit der Frage, wo kann ich hier gegen die Türken unterschreiben? Und dass die Unionsparteien heute nicht viel anders ticken, das haben sie bei ihrem Parteitag im Dezember letzten Jahres bewiesen, als sie auf der gleichen Linie wie die Rechtspopulisten, erkämpft von diesem Herrn Spahn, mit Mehrheit beschlossen auf dem Parteitag, den Kampf gegen die Mehrstaatlichkeit ausgerufen haben. Das ist ein Parteitagsbeschluss der CDU. Für uns ist klar, auch das Thema Mehrstaatlichkeit ist eine Gerechtigkeitsfrage. Gerade für diejenigen, die dieses Land mit aufgebaut haben. Ich werde als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in jedem Fall die Reformen dieser rot-grünen Reformära weiterführen und auf die generelle Hinnahme von Mehrstaatlichkeit bei der Einbürgerung bestehen. Meine Damen und Herren, der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist der SPD und für mich als Vorsitzenden dieser Partei ein kontinuierlicher Auftrag. Das gilt natürlich auch für alle, die neu in unser Land kommen. Hier müssen wir die besten Wege finden, damit Einwanderer einen schnellen Einstieg finden, egal ob sie bei uns Schutz suchen oder Arbeit. In der vergangenen Legislaturperiode haben wir einige Fortschritte erreicht, die wir allerdings sehr teuer erkaufen und noch härter erkämpfen mussten. Und wir sind, ich gebe das zu, schnell an unsere Grenzen gekommen mit einem Koalitionspartner, der sichtlich auf Abschottung und Abschreckung setzt. Und ich kann jedem, der das Parteiprogramm der CDU liest, das Wahlprogramm der CDU liest, nur empfehlen, auch den Bayernplan zu lesen. Der Bayernplan ist die Bettbank des CDU-Parteiprogramms. Nur machen Sie sich keine Illusionen. Wer Merkel wählt, kriegt Seehofer. Ich kann Ihnen nur sagen, lesen Sie es. Dann lesen Sie das Programm unseres jetzigen Koalitionspartners, der auf Abschottung und Abschreckung setzt. Wir haben trotzdem die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete. Wir haben trotzdem die 3+2-Regelungen bei der Ausbildung oder den Abbau von Hürden auf dem Arbeitsmarkt erkämpft. Aber wir hätten deutlich mehr erreichen können, wenn ein Sozialdemokrat die Richtlinienkompetenz in diesem Lande gehabt hätte. Das ist Zeit, dass ein Sozialdemokrat die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers bekommt. Nur der große Wurf, die dauerhafte Lösung, wie wir Einwanderung nach Deutschland langfristig stabil regeln, die fehlt nach wie vor. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass ich diese Frage aufgeworfen habe. Natürlich werden wir, wenn wir über die Migrationspolitik reden, darüber reden müssen, wie man legal nach Deutschland, wie man legal nach Europa einwandert. Es reicht nicht zu sagen, wir schaffen das, sich dafür feiern zu lassen und anschließend anderen die Lösung der Probleme zu überlassen. Man muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es gelingt. Und dazu gehört, dass man an einem Tag wie dem heutigen bei einer solchen Rede sagt, ohne die tausenden ehrenamtlichen Männer und Frauen, ohne das enorme Engagement der Kommunen, die sich teilweise weit über ihre Belastungsgrenzen hinausgehend engagiert haben, wäre unser Staat in den letzten Jahren an der Aufgabe, die mit dem Wir schaffen das verbunden ist, gescheitert. Ich denke, es sind auch heute hier im Publikum viele, die sich von Berufswegen oft über das Normalmaß hinaus engagiert haben, die geholfen haben, sei es mit Überstunden, mit großem eigenen persönlichen Engagement im Beruf, aber auch viele, die geholfen haben neben ihrem Beruf, viele, die geholfen haben in ihrer Freizeit, viele, die geholfen haben finanziell mit einer Spende oder indem sie in der Flüchtlingsunterkunft mitgeholfen haben, mit einer helfenden Hand, die begleitet haben bei Behördengängen, oder geholfen haben, Sprachkenntnisse zu erwerben. Ihnen allen, finde ich, muss dieses Land danken. Diese Männer und Frauen haben den Dank der Bundesrepublik Deutschland. Diese Männer und Frauen haben den Dank der Bundesrepublik Deutschland verdient. Es ist nicht die Tat einer einzelnen Person. Es ist ein Glanzstück im Zusammengehörigkeitsgefühl, das in praktische Arbeit umgewandelt wurde, unseres Volkes. Aber ich habe erwähnt, ich vermisse eine klare politische Strategie, die auf staatlicher Seite die Einwanderung regelt. Wir brauchen starkes und engagiertes und entschlossenes Handeln bei zwei Achsen. Erstens, wir brauchen ein stabiles System, das Einwanderung und Schutz vor Verfolgung klar, unverlässlich regelt. Und zwar nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, denn es ist die Migration kein deutsches Problem, wie das der enge Freund von Horst Seehofer, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, gerne deklariert. That's a German problem, hat der Mann gesagt. Da stand er neben mir bei einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament. It's a German problem. We have nothing to do with it. Die Flüchtlingsfrage stellt sich für ganz Europa und sie stellt sich in dramatischer Weise für die Grenzstaaten. Sie haben das erwähnt, Herr Kaschuba, für Italien, für Griechenland. Kein Land, meine Damen und Herren, kann dauerhaft alle Flüchtlinge alleine aufnehmen. Das wird auch die Bundesrepublik Deutschland alleine nicht leisten können. Deshalb werde ich für eine neue Solidaritätsdefinition in Europa eintreten, damit die Menschen, die Schutz bei uns suchen, unter allen EU-Staaten gerecht aufgeteilt werden. Ich werde für ein europäisches Asylsystem kämpfen, das eine effektive Lastenteilung unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ermöglicht. Lassen Sie mich das in aller Offenheit sagen. Das ist kein deutsches Problem. Und Solidarität ist keine Rosinenpickerei, sondern ein Prinzip. Wir sind 28 Mitgliedstaaten, die alle die Grundrechtecharta der Europäischen Union unterschrieben und ratifiziert haben. Und in dieser Grundrechtecharta haben sie sich verpflichtet zur Solidarität, auch zur Solidarität mit Flüchtlingen. Wenn sich Länder in Europa bedroht fühlen und sagen, wir wollen Sanktionen haben und die Sanktionen werden gemeinschaftlich verhängt, dann ist das praktizierte Solidarität. Wenn Länder sagen, unsere nachhaltige ökonomische Entwicklung hängt von der Kohäsionsfinanzierung, von der Regionalfinanzierung, von der Infrastrukturfinanzierung ab und wir finanzieren das, dann ist das praktizierte Solidarität, für die ich übrigens bin. Weil wenn die Arbeitsmigration aus unterentwickelten Ländern, ökonomisch unterentwickelten Ländern in Osteuropa zu uns nicht aufhört, weil die dort keine eigenen Entwicklungschancen haben, dann ist das auch eine Bedrohung für unser Sozialsystem. Deshalb ist das praktizierte Solidarität und pragmatische Vernunft. Aber wenn es im europäischen Verbund heißt, Sanktionen ja bitte, Struktur- und Kohäsionsfondsmittel ja bitte, aber Flüchtlinge, nein, danke, ist das nicht der Solidaritätsgedanke, auf dem Europa aufgebaut ist. Deshalb brauchen wir als Bundesrepublik Deutschland auch eine klare Ansage an diese europäischen Nachbarn. Solidarität ist nicht eine Einbahnstraße. Und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat 2 Monate gebraucht nach seinem Amtsantritt, um den Satz zu sagen, die Europäische Union ist kein Supermarkt, in dem jeder das sich holt, was er gerade möchte, sondern aufgebaut auf dem Prinzip der Solidarität. An der Spitze unseres Landes wird noch zu diesem Thema eisern geschwiegen. Ich werde mich für ein europäisches Flüchtlingsrecht einsetzen, so wie ich mich für ein europäisches Einwanderungsrecht einsetzen werde. Für eine europäische Einwanderungsregelung, die eine deutsche Einwanderungsregelung ergänzt. Und lassen Sie mich zu dieser Einwanderungsregelung einen Satz sagen. Wir leben heute in einem System der Hoffnungslosigkeit, in dem Menschen, die zu uns kommen wollen, nur eine Chance haben, sich auszuliefern an Menschenhändler, um bei uns im Wege des Asylverfahrens oder im Rahmen des subsidiären, aber temporären Schutzes Aufenthalt zu finden. Aber für diejenigen, die normal einwandern wollen zu uns, die nicht politisch verfolgt sind, sondern die vielleicht, was kein Verbrechen ist, sagen, ich will ein besseres Leben dort finden, brauchen wir eine legale Einwanderungsmöglichkeit. Die haben heute nämlich keine Hoffnung. Alle großen Einwanderungsregionen dieser Erde, seien es die Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada, sei es Australien oder Neuseeland, haben Regeln. Du kannst dich bewerben. Du hast eine faire Chance. Du hast keine Garantie. Dann würden wir ein System der Hoffnung auf legalen Zugang einführen, das ein System der Hoffnungslosigkeit, verbunden mit dem sich ausliefern an kriminelle Banden unter der Inkaufnahme des eigenen Todes ersetzen. Das ist sicher vernünftiger als das, was wir heute auf diesem Massengrab Mittelmeer erleben. Und ich lasse mich von dieser Idee, für die ich seit 22 Jahren kämpfe, nicht abbringen. Ich habe dafür als Europapolitiker gekämpft und ich kämpfe heute dafür. Wir brauchen, meine Damen und Herren, den Mut, diese Dinge auszusprechen. Und ich kenne die Verhetzungspotenziale, die damit verbunden sind. Aber es ist meine tiefe Überzeugung, dass Europa endlich begreifen muss, dass diese ideologisch aufgeladene Behauptung der Konservativen, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Einwanderungskontinent, nicht korrespondiert mit der Realität. Vernünftige und verantwortliche Politik greift aber die Realität auf und formt die Gesetze so, dass die Gesetze der Realität den notwendigen Rahmen geben. Das ist die Aufgabe eines verantwortungsbewussten Politikers. Und das ist auch die Aufgabe eines Kandidaten für das Amt des deutschen Bundeskanzlers, dem Land und dem Volk zu sagen, was er für die Zukunft will. Wenn andere diese Debatte verweigern, muss sich der Wähler und die Wählerin selbst ein Bild machen, wie man die Zukunft unserer Gesellschaft gestaltet. Durch den Satz, es geht uns doch gut, warum sollen wir was ändern? Oder durch die Erkenntnis, wenn wir heute nichts ändern, wird es uns morgen auch nicht mehr gut gehen. Dazu gehört auch, dass wir die Fluchtursachen konsequent bekämpfen. Und dazu gehört eine faire und wertegeleitete Kooperation mit Drittstaaten, vor allem in Afrika. Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, meine Damen und Herren, ist, dass wir die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, ordnungsgemäß behandeln. Ich finde es beschämend, wenn sie bis zu 1,5 oder 2 Jahren oder länger warten müssen, bis geklärt ist, ob sie bei uns Asyl bekommen oder ob sie bei uns bleiben können, ob sie geduldet werden oder nicht. Klar ist auch, nicht jede Bewerberin und jeder Bewerber wird in Deutschland bleiben können. Aber Entscheidungen müssen über diese Frage, ob einer bleiben kann oder nicht, so schnell wie möglich fallen. Und dazu brauchen wir eine Kombination aus Sorgfalt und Schnelligkeit. Das muss für ein Land, das seine Verwaltung als effizient bezeichnet und darauf so stolz ist, doch möglich sein. Denn es gehört auch zu einer menschenwürdigen Behandlung, meine Damen und Herren, dass man Menschen nicht über Jahre in Ungewissheit über ihr Schicksal hält. Zur Menschenwürde gehört eben auch, dass man ihnen in gebührender und angemessener Zeit sagt, was auf sie zukommt und wie man mit ihnen umgehen will. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Und wir müssen in dieser Einwanderungsgesellschaft für den Zusammenhalt kämpfen. Wir müssen ihn erkämpfen. Das muss man mit Leidenschaft machen und mit Optimismus. Man muss es ohne Angst und ohne Angstschürerei machen. Die Einwanderungsgesellschaft unseres Landes muss eine gerechte Gesellschaft sein. Eine Gesellschaft, in der jeder unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht die gleichen Chancen hat. Einer meiner Amtsvorgänger, den ich zutiefst bewundere, mein großes politisches Vorbild, Willy Brandt, hat in seiner Regierungserklärung von 1969 einen wunderbaren Satz gesagt, der für mich programmatisch war, bleibt und immer sein wird. Und der auf unsere Debatte über die Einwanderungsgesellschaft so fantastisch passt. Der Willy Brandt hat in seiner Regierungserklärung von 1969 diesen Satz gesagt, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Nach innen und nach außen. Das Volk der guten Nachbarn, das ist das Volk, in dem jeder gleichberechtigt, auf gleicher Augenhöhe und jede gleichberechtigt, auf gleicher Augenhöhe mit dem Nachbarn im gegenseitigen Respekt lebt. Im gegenseitigen Respekt vor dem Individuum und den spezifischen Voraussetzungen eines jeden einzelnen Menschen und dich nicht danach fragt, wie heißt du, wo kommen deine Eltern her, wer waren deine Vorfahren, wie ist deine Hautfarbe, was ist deine Religion. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Ja, ich will der Kanzler eines Volkes der guten Nachbarn sein, nach innen wie nach außen. Wir sind in der Frage der Einwanderungsgesellschaft nicht auf der Höhe der Zeit. Wir können mehr. Deutschland kann mehr. Ich will, dass Deutschland mehr leistet. Vielen Dank.
Das war der Beitrag von Martin Schulz zu den Berliner Reden zur Integrationspolitik in voller Länge. Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe und auch die Rede von Cem Özdemir aus dem Juli, die finden Sie auf unserer Internetseite. Die beiden weiteren Vorträge von Peter Altmaier und Katja Kipping, die folgen in den kommenden Wochen und auch die gibt's dann zu hören im Programm von Detektor FM.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.